Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode des Podcasts Glockhaus Live mit dem heutigen Thema Storytelling in der PR. Zu Gast im Studio ist Christian Bölling, ehemals Head of Corporate Communication der Media Saturn Holding und Gründer der Agentur Heldenmut. Christian sagt, CEOs sollten ihren Mitarbeiterinnen auf Social Media folgen, sie persönlich adden und Posts kommentieren, interne Nahbarkeit über externe Sichtbarkeit schaffen. Wertschätzung zeigen.
Ja, hallo Eckart, schön bei dir zu sein.
Hallo Christian, schön dich bei mir zu haben. Vielen Dank. Du hast heute Nachmittag noch auf LinkedIn geschrieben, du hast fertig aufgeräumt und bist fertig für die Sendung. Das ist mir natürlich eine große Ehre. Zugegeben, bei mir ist immer so viel aufgeräumt, wie hier der Weitwinkel der Kamera hergibt. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Ich habe dich schon kurz anmoderiert. Warum macht sich jemand nach so einer Corporate-Karriere Osram Media Saturn in verantwortlichen Positionen in das Abenteuer, eine Agentur zu gründen? Es ist nicht so, dass die Welt auf neue Agenturen zwangsläufig wartet. Was ist da passiert? Wer bist du?
Genau. Ob die Welt auf neue Agenturen wartet, da würde ich mal sagen, das kommt drauf an. Letztlich ist es so, dass ich genau vor meiner Zeit, bevor ich in den Unternehmen war, auch schon eine ganze Reihe von Jahren in Agenturen verbracht habe. Häberlein und Maurer, aber hier in München auch in der Heil Group, in der Agentur. Und in den Jahren, vor allem in den letzten bei Mediamarkt Saturn, konnte ich eine ganze Menge an neuer Kommunikation ausprobieren. Das heißt, da war eigentlich immer die Frage, wieso braucht es diese Firma denn noch, wo es doch Amazon gibt? Und die habe ich vor allem versucht damit zu beantworten, dass ich da auch entsprechend Leute nach vorne gestellt habe, die da für digitalen Wandel standen, die dafür standen, dass das Unternehmen moderner wird. Und ich habe einfach gemerkt, dass es unheimlich gut funktioniert und dass das viele Unternehmen noch nicht so machen. Und dann habe ich gesehen, okay, da ist ein Markt dafür da. Und habe mich dann entsprechend positioniert und im Moment glaube ich auch, ja, funktioniert ganz gut.
Okay, was vermisst du nach deiner, ein Jahr hast du jetzt Heldenmut, wenn ich das richtig weiß?
Ein Jahr, ja.
Was vermisst man so, wenn man von großem Unternehmen in das eigene kalte Wasser springt?
Vermissen ist schwierig zu sagen. Was auf jeden Fall natürlich toll ist, und das ist bei großen Unternehmen immer sehr gegeben, dass man, sagen wir mal, eine andere Relevanz für Medien hat, per se aus sich heraus. Also, was weiß ich, besondere Verkaufsaktionen oder ein Black Friday bei Mediamarkt Saturn oder wenn da auch ein Roboter oder was weiß ich im Markt stand, das war per se schon mal relevant, weil die Marke so bekannt war und auch gut geklickt wird natürlich bei den Medien. Das muss ich jetzt eigentlich aufbauen. Das ist, oder baue ich auch für meine Kunden. Das funktioniert auch ganz gut, aber das ist nicht von vornherein gegeben. Da habe ich am Anfang so die Frage gehabt, okay, ist das denn genauso einfach noch? Mittlerweile zeigt sich ja, man kann das schaffen. Da muss man sich eben ins Zeug legen.
Ich nehme dich so ein bisschen als den Kommunikationstransformation, liest man, wenn man so ein bisschen über dich liest, was du auch in deinen früheren Rollen gemacht hast, als so ein einen hibbeligen Menschen, hätte meine Mutter gesagt, der immer was verändern will. Und von dir kommt auch so dieser Claim, ich mache aus Technologien Lösungen. Was ist so was ist die Änderung, die du bringst? Weil Social Media ist schon da, und was ist der Drive, den du hast, Veränderungen reinzubringen? Wo muss sich der Kommunikator verändern?
Ich glaube, dass man in heutigen Zeiten eigentlich Geschichten anders erzählt, als man sie vor, weiß nicht, 10, ich habe vor 15 Jahren angefangen, PR zu machen, und da war das Geschichtenerzählen ganz anders. Da gab es weniger Medien, das heißt, man musste Aufwand treiben, da reinzukommen, aber wenn man dann da war, dann hatte man im Grunde auch die Reichweite. Jetzt kann man selbst in einem großen Medium stattfinden, aber man hat trotzdem nicht mehr die Relevanz. Es wird auch nicht nacheinander immer kopiert. Das heißt, wenn irgendwas heute im Handelsblatt steht, steht es morgen nicht mehr in der Süddeutschen und in der Vivo und so weiter. Das heißt, das Multiplizieren fällt so ein bisschen weg. Und die Transformation ist eben zu versuchen, diese Multiplikation wieder herzustellen. Und das schafft man viel dadurch, dass man eben Social Media verknüpft mit Veranstaltungen, wenn da nicht gerade Corona ist, und mit Medienarbeit. Das heißt, ich habe jetzt viele Beispiele schon gesammelt, wo Beiträge von LinkedIn die Basis für Pressearbeit waren und so weiter und umgekehrt. Also das ist so ein Thema. Und die Basis für das Ganze ist halt immer eine gute Geschichte.
Gute Geschichte, lass mich da nochmal einhaken. Ich bin mittlerweile dem Begriff Storytelling völlig überdrüssig, weil ich habe so das Gefühl, zum einen wird versucht, ihn für alles herzunehmen und zum anderen wird versucht, alles in Geschichtenform zu verpacken. Meine, zu einer Unternehmenskommunikation gehören eben aber nicht nur Geschichten. Wie, was ist da das, wo du die Änderung, auf das Cross-Channel, Omni-Channel kommen wir gleich nochmal, aber was ist so die, was ist das Storytelling, was ist deine Empfehlung? Pack alles in Geschichten, ist es, glaube ich, nicht mehr.
Naja, ich glaube, dass das Wichtige beim Storytelling oder bei den Geschichten ist, dass man die Geschichten nicht erfindet, sondern dass man sich findet. Ich finde, dass viele Kommunikatoren und auch viele Agenturen so arbeiten, dass ihnen irgendwas über den Zaun geworfen wird und dann machen sie dazu eine Pressemitteilung oder setzen noch was ganz Großes obendrauf, machen irgendwas Aufmerksamkeitsstarkes, was quasi das kommuniziert, was vom Kunden kommt. Meistens, in den allermeisten Fällen, gibt es aber in den Unternehmen eigentlich schon die Geschichten. Weil wenn das Unternehmen ein Produkt hat, eine Innovation hat, Nachhaltigkeit hat, dann kommt es ja irgendwo her. Und ich finde, man gibt sich derzeit zu wenig Mühe im Finden dieser Geschichten und hat dann irgendwelche erfundenen Geschichten, erfundene Purposes, erfundene was weiß ich, um das Unternehmen nach vorne zu treiben. Und das, finde ich, ist der Unterschied. Generell glaube ich, dass sich alles in Geschichten besser erzählen lässt, weil einfach der Mensch in Geschichten denkt.
Den Satz finde ich ganz wichtig. Ich kannte ihn schon von dir, auch wenn, wo ich immer großen Wert drauf lege, diese Interviews sind nicht geskriptet, aber ich kannte den Satz von dir, wir dürfen die Storys nicht erfinden, wir müssen sie finden. Das hat ja eine, wie ich finde, eine ganz große, sowohl eine organisatorische als auch eine kulturelle Veränderung, die in der Unternehmenskommunikation einhergeht. Also ich weiß noch, dass wir bei Rundfunkanstalten gab es dann irgendwann so die Verantwortlichkeit News from the Field, also wie so ein Wiredesk, was haben wir eigentlich zu erzählen, was wollen die Menschen hören? Würdest du heute sagen, sowas gehört dazu, dass die Unternehmenskommunikation auch die Treffpunkte in der Kantine macht und in den Abteilungen auf Geschichtenjagd geht? Oder geht dir das dann zu weit? Welche Geschichten müssen wir suchen? Wo müssen wir suchen?
Also das eine ist das Suchen, an welcher Stelle ich suche. Genau, das ist extrem relevant. Das heißt, ich muss natürlich irgendwie vernetzt sein in Abteilungen, Fachabteilungen, tief in die Unternehmen rein, brauche auch ein Verständnis für bestimmte Themen. Das heißt, aktuell ist eigentlich fast jede Anwendung, alles, was ein Unternehmen macht, ist IT. Also brauche ich ein Grundverständnis von IT, damit mir jemand erklärt, wie eine Datenbank aufgebaut ist, wie ein Algorithmus aufgebaut ist, dass ich ein Verständnis dafür habe, was dieser Algorithmus wahrscheinlich kann und was er nicht kann. Und dann muss ich eben mit den Menschen sprechen, die das machen. Und das ist nicht notwendigerweise der hierarchisch Oberste in einer Abteilung, sondern oft gibt es Menschen in den Abteilungen, die Dinge besonders gut erklären können. Es gibt auch Leute, die das auch gerne machen. Das sieht man auch häufig, wenn man interne soziale Netzwerke oder so hat. Da finden sich ja Mitarbeiter, die sich hervortun und die das einfach gern erklären. Und das sollte man nett nutzen. Genau, der zweite Punkt ist, man muss der Geschichte auch den richtigen Dreh geben. Oft kommt die Geschichte mit dem falschen oder mit einem nicht besonders vorteilhaften Spin beim Kommunikator an. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich eine Agentur, also eine Werbeagentur zum Beispiel betreue in ihrer Kommunikation, dann kommen die oft an mit, wir haben Kunden XY gewonnen. Und das ist dann die Headline, soll dann die Headline sein für die Kommunikation. Das interessiert aber fast keinen. Wenn ich aber darauf spekuliere, was macht denn der Kunde jetzt anders durch diese Kampagne? Was sind die neuen Ansätze? Dann wird auf einmal der große Kunde, der eine große Marke ist, auch relevant für andere Medien. Dann kommt es auch ins Handelsblatt, in die Süddeutsche, in die Vivo. Und da muss ich mir viel Mühe geben, um das herauszufinden. Da muss ich hartnäckig sein und auch neugierig auf diese Geschichte, die da kommt.
Mhm. Mhm. Lass mich das nochmal mit deinem Beispiel, dann kommt es auch in die Vivo, aufnehmen. Ich meine, wir haben ja so, auch wenn die Begriffe meistens ohne harte Abgrenzung funktionieren, diese Cross-Channel- und Omnichannel-Kommunikation. Also wie weit habe ich noch die Möglichkeit, den einen Kanal als Distributionsweg für den anderen Kanal zu nutzen? Wie weit kann ich in einem Kanal publizieren, um im zweiten Kanal Engagement aufzubauen? Zahlt das auch auf diese neue Form des Storytelling ein, die du ansprichst?
Also wenn ich das so verstehe, dass ich quasi Kanäle miteinander vernetze, dann ja. Also es gibt extrem gute Beispiele von Leuten, die das auch machen, die quasi redaktionelle Channels und ihre Own Channels vernetzen. Ich habe das kürzlich gesehen bei der Tijen Onaran, die hat, glaube ich, auf einer Awardverleihung oder so, sollte ein Video von ihr ausgestrahlt werden mit einer Laudatio. Und sie hat auf LinkedIn nicht das Video gepostet, sondern die 30 Versuche oder Screenshots von den 30 Versuchen, dieses Video aufzunehmen. Mhm. Und so, finde ich, kann so eine interne Kommunikation oder eine Kommunikation auf einem anderen Kanal stattfinden. Wenn ich jetzt an größere Unternehmen denke, denen wäre dasselbe passiert, dann hätte man in der internen Kommunikation, weiß ich nicht, den Sprecher, der auf der Veranstaltung ist, nochmal begleiten können, den Weg zum Redemanuskript publizieren können. Und so mache ich auf einmal aus einer Geschichte eine ganz lange Story mit, die viel relevanter ist und auch viel länger dauert und damit auch bei den Leuten eher im Kopf hängen bleibt.
Mhm. Es gab vor vielen Jahren, habe ich mich in der Fernsehzeit, haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie dort diese ganze Second-Screen-Thematik funktioniert. Das war irgendwann mal so ein Hype in der Fernsehwelt, der in den USA auch durch die Wettbewerbssituation der Privaten dort eine ganz andere Ausprägung hatte, dass jeder Fernsehsender sich auf die Fahne geschrieben haben, wie kriege ich über meinen Fernsehkanal weitere Touchpoints genutzt. Ist das eine Aufgabe, wo du sagst, die sollte eine höhere Priorität haben? Weil die meisten Unternehmen, die ich wahrnehme, die haben ihre traditionellen Kanäle, die haben ein paar neue Kanäle und vielleicht noch einen Experimentierkanal. Aber der Zusammenhang der Kanäle und auch herzugehen und sagen, wie kann ich den Content von einem Kanal als Touchpoint für einen anderen nutzen? Ist das zu weit gedacht in der Unternehmenskommunikation oder ist das deine Wahrnehmung?
Nein, das finde ich extrem wichtig. Wir hatten eigentlich früher immer sehr unterschiedliches Interesse der Zielgruppen an Themen. Das heißt, eine Geschichte in der externen Kommunikation musste in Zeitungen und Zeitschriften funktionieren. Das ist natürlich ganz anders, als wenn irgendwas in einer Mitarbeiterzeitschrift oder in einem Intranet stattfinden muss. Heute ist es eigentlich anders, weil ich auf der externen Kommunikation besonders interessierte Zielgruppen nochmal habe, die sich, was weiß ich, da sieht man die ganzen Entwicklerblogs von Zalando, Pro7Sat1, was weiß ich, jedes Unternehmen hat so einen IT-Entwicklerblog, wo sie nochmal Content ausspielen. Und ich habe dann eben auch interne Kanäle, die relevant sind. Was da besonders wichtig wäre, ist, dass mehr externe Kanäle eigentlich für die interne Kommunikation genutzt werden. Man weiß eigentlich ja mittlerweile, dass so ein Kanal wie LinkedIn oder auch Facebook oder so extrem von Mitarbeitern frequentiert wird und dass das eigentlich die Zielgruppe ist, die da ist. Und es ist eigentlich der Traum von jedem internen Kommunikator, dass die Leute in ihrer Freizeit auf meine Publikationen gehen. Das hätte ich mir vor Jahren nicht zu träumen gewagt. Aber trotzdem wird dann mit so Aussagen im Grunde wie, ja, extern darf ich das ja nicht kommunizieren, wird dann eben verzichtet oder es gibt einfach so ein Kompetenzgerangel, wo eigentlich für den LinkedIn-Kanal jemand anderes zuständig ist als fürs Intranet und deshalb passiert diese Verzahnung nicht. Und das ist sehr schade, weil inhaltlich sind wahrscheinlich eh 90% der internen Inhalte auch extern für externe Mitarbeiter geeignet, gerade in großen Unternehmen. Da ist wirklich viel, wo man organisatorisch wahrscheinlich noch eine Schippe drauflegen kann und dann auch bessere Ergebnisse erzielt.
Mhm. Gibt es für das Großunternehmen noch eine inhaltliche notwendige Unterscheidung? Was kommuniziere ich intern und was kommuniziere ich extern? Also als Zielgruppe intern, extern, nicht eigene fremde Channels. Gibt es da noch eine Notwendigkeit für? Ich sehe sie immer weniger.
Also Also wenn ich wie bei Mediamarkt Saturn irgendwie 60.000 Mitarbeiter habe und irgendwas ins Intranet stelle, dann ist es eigentlich eh öffentlich. Wenn ich jetzt natürlich 10 Mitarbeiter habe, dann kann ich das natürlich anders machen. Weiß nicht, Augustus Intelligence oder so. Die haben wahrscheinlich andere Dinge intern kommuniziert. Also für ein Großunternehmen gibt es, ja, wie gesagt, 90%, vielleicht sogar mehr als 90% der Inhalte im Intranet sind da nicht, weil sie confidential sind, sondern weil man früher geglaubt hat, das interessiert extern niemanden. Mhm. Und das kann sich ja im Internet im Grunde jeder aussuchen. Also wenn da jemand interessiert dran ist, dann soll er sich's halt angucken, da freue ich mich, auch wenn er nicht bei mir arbeitet.
Ja. Hat man nur gedacht, das interessiert extern niemanden, oder ist man auch hergegangen, hat gesagt, wir müssen ja nach extern auch die schöneren Seiten zu den noch besseren Seiten machen? Also ich hatte das Gefühl, dass auch interne, externe Kommunikation, ich mache das mal ganz brutal, die interne hat die Wahrheit gesagt und die externe hat die schönen Sachen noch schöner gefärbt.
Das weiß ich gar nicht. Da müsste ich mal... Nee, glaub ich eigentlich nicht. Ich glaube, oft ist es eh in den Unternehmen so, dass die interne Kommunikation leider so ein stiefmütterliches Dasein gepflegt hat und dass deshalb jemand gedacht hat, okay, der Content kommt da so spät hin, dass es wirklich nicht mehr relevant ist, weil teilweise News Wochen nach der externen Pressemitteilung oder so erscheinen auf internen Netzwerken. Das hat sich heute verbessert, Gott sei Dank. Und das wird sich noch viel mehr verbessern, je mehr diese Inhalte dann auch nach draußen gehen. Weil dann wäre es eben peinlich, auf die Mitteilung 2 Wochen warten zu müssen. Ich glaube zum einen nicht, dass die interne Kommunikation immer versucht hat, die Wahrheit zu erzählen nach innen. Ich glaube auch nicht, dass die externen Kommunikatoren nur so sind, dass sie versucht haben, alles möglichst schön zu färben.
Klar, dass ich das sehr provokant dargestellt habe, ist schon klar. Nochmal ein Punkt aufgegriffen, weil auch da sehe ich, der wird heute ganz wenig Unternehmen gedacht. Ich kenne es von Microsoft, da wird es sehr, sehr konsequent getrieben, externe Kanäle für interne Kommunikation zu nutzen. Finde ich einen spannenden, ganz spannenden Punkt und halte das auch für einen ganz wichtigen Punkt. Woran liegt es, dass wir den noch so wenig sehen heute?
Ja, ich glaube, das ist vor allem noch ein Punkt der Abteilungsaufstellung. Also wir haben jetzt auch nicht abgesprochen sozusagen, dass ich jetzt zum Thema Newsroom komme, damit es irgendwie euch unterstützt. Aber das ist wirklich eine Frage der Abteilungsaufstellung, weil es einfach so ist, Mitarbeiter in der Kommunikation haben genug zu tun. Wenn ich dann zuständig bin für den CEO-Kommunikationskanal auf LinkedIn und dann habe ich vielleicht noch die Pressemitteilungen in der Abteilung, und dann auch noch die Journalistenarbeit, dann denke ich gar nicht mehr dran, da irgendwie noch interne Inhalte auszuspielen. Und bei den internen Kollegen ist es genauso. Wenn ich natürlich vom Thema her komme dann die Kanäle auswähle, dann wird es deutlich einfacher. Ich glaube, das machen mittlerweile schon eine ganze Menge Unternehmen. Vor allem sieht man auch viele junge, aufstrebende Kommunikatoren, die das wie selbstverständlich machen. Ich glaube, da hat sich wirklich schon eine Menge verändert, wahrscheinlich aber natürlich immer noch nicht genug.
Nimm dich so wahr als jemand, der die ständige Veränderung vorantreibt. Vielleicht bin ich da sehr ungeduldig. Ich würde mir schon wünschen, dass Unternehmen den Bereich der transparenten Kommunikation, dass man das nicht so hart, wie du richtig gesagt hast, wenn ich was ins Intranet stelle als DAX-Unternehmen, dann ist es auch extern, aber dass ich eine transparentere und auch eine persönlichere Kommunikation nach außen stelle, das ist schon so das, was ich mir wünschen würde. Und dann natürlich, wie du richtig sagst, dann zahlt es auch auf meine Herzensangelegenheit Newsroom ein, weil dann werden wir kanalübergreifend, also themenzentrisch planen müssen, dann werden wir uns auch angewöhnen müssen, redaktionell zu arbeiten und nicht Publikationsstücke zu erstellen.
Und das geht ja auch, wenn ich das noch sagen darf, das geht ja über die Kommunikationsabteilung noch deutlich hinaus. Das Beispiel dieser Entwicklerblogs, die ich nannte, spricht ja dafür Bände. Man muss oder Unternehmen sollten die Chance nutzen, möglichst viele Leute, möglichst viele Abteilungen einen Weg an die Öffentlichkeit zu ermöglichen, vor allem denen, die auf die Strategie einzahlen, kommunikativ, mhm. und die auch selbst kommunizieren zu lassen mit ihren Stakeholdern.
Mhm. Ist das was, was du auch mit deiner Agentur heute tust? Also gehst du her und erstellst Botschafterkonzepte und bildest die aus, wählst die aus? Oder sagst du, das ist eine unternehmensinterne Geschichte? Also ist das was, was ein Unternehmen als Projekt angehen kann, auch mit deiner Unterstützung?
Ja, das kann ein Unternehmen sicher auch als Projekt angehen, aber eigentlich ist es auch ein kulturelles Thema. Das heißt, ich helfe Unternehmen auch dabei, habe da auch schon Workshops zu dem Thema gemacht mit Unternehmen und versuche denen zu erklären, was man denn in dem Bereich tun muss. Und das Erste ist eben eine kulturelle Frage. Wenn meine Social Media Guidelines klingen wie Polizeigesetze und immer so klingen wie mach's auf keinen Fall, aber das darf ich dir so nicht sagen, dann kann natürlich überhaupt nichts dabei rauskommen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und selbst wenn die Guidelines schöner sind und die Kommunikationsmitarbeiter sich immer noch so verhalten wie die Kommunikationspolizei, so hat es der Philipp Schindera von der Telekom mal gesagt, dann habe ich da natürlich auch keine Chance. Und das ist das große Thema, den Kommunikatoren, den Führungskräften die Angst zu nehmen dafür, dass ihre Leute Quatsch erzählen.
Ich hatte neulich hier in der Sendung Thomas Mickeleiter, das auch sehr deutlich auf den Punkt sehr deutlich eingegangen ist. Er hat sozusagen es musste auch eine gewisse gelebte, wie nennt man das, ist da auch das, was du mit Kultur meinst, eine gelebte Kommunikationsfreiheit erstmal, dass das Vertrauen dafür aufgebaut werden.
Genau, das sehe ich auch so, wenn ich meine, ich habe zuletzt bei einem Händler gearbeitet. Da sind sowieso, die Menschen sind dauernd im Kontakt mit Kunden. Andauernd, die sind sowieso das Gesicht des Unternehmens. Nur in sozialen Medien, da ist es irgendwie schwierig. Das haben wir auch erkannt seinerzeit, dass das nicht so ideal ist und haben eben auch ein entsprechendes Programm. Das ist so meine Haupterfahrung in dem Bereich aufgesetzt, weil es eben genauso ist. Und man wird sich wundern, wie man so alles findet unter seinen Mitarbeitern, dass da Leute auf einmal mit tausenden Instagram-Followern sind, von denen man vorher noch nie gehört hat, oder mit riesigen Foto-Communities auf Facebook. Also wir haben da wirklich tolle Leute kennengelernt, die dann auf einmal auch Thema der regulären Unternehmenskommunikation wurden.
Wie? Also warum sagst du, wir haben die dann kennengelernt? Wann ist dann? Also was habt ihr gemacht, um dass er so ein bisschen... kein Huhn, kein Ei. Also so ein Ding muss ja erstmal loslaufen, bevor es irgendwo ein Selbstläufer wird.
Die meisten, die sowas machen, bevor es eine Guideline gibt, die wagen sich ja sozusagen nicht aus dem Hintergrund, schon gar nicht gegenüber ihrem eigenen Unternehmen, weil sie Angst haben, dass die Unternehmenskommunikation es denen verbietet. Wenn ich jetzt anfange, mit denen zu sprechen, in sozialen Netzwerken drüber zu mich unterhalten, also ich unterhalte mich in internen sozialen Netzwerken mit denen, ich stelle die aber auch extern vor und ich like das als Teil der Unternehmenskommunikation oder man bittet mal den CEO, Sachen weiter zu verbreiten, zu liken, dann wissen auf einmal alle, okay, das darf ich hier, das soll ich sogar, und dann ändert sich eigentlich die Kultur, das ist mehr wert als jede Guideline.
Sehr cool. Ich glaube, in der Nachberichterstattung werde ich den Punkt nochmal aufnehmen. So, Chefs, ihr müsst eure Mitarbeiter mehr liken. Ich glaube, da ist, auch wenn ich das jetzt sehr stumpf sage, aber das halte ich für sehr, sehr schlau und sehr wichtig.
Ich habe mit einem CEO gearbeitet, der hat, wenn ich das nur sagen darf, der hat abendlich quasi immer seine ganzen Mitarbeiter zu LinkedIn als Kontakt eingeladen. Und zwar persönlich, das kann man meines Wissens nicht automatisiert. Das heißt, er hat sich Stunden hingesetzt und denen Kontaktanfragen geschickt. Das ist extremes Zeichen der Wertschätzung gewesen und kam extrem gut an.
Sehr cool, ja. Also auch die Nahbarkeit, die interne Nahbarkeit auch über externe Netze prägen. Ja, finde ich auch nochmal einen ganz, ganz spannenden Punkt. Du hast eben Technologie angesprochen, nicht nur mit meinem Lieblingsschlagwort Newsroom, sondern auch, dass Unternehmenskommunikation ja auch die IT-Affinität mehr aufbauen muss. Warum?
Also zum einen ist es wichtig, weil man, wenn man in die Unternehmen guckt und wenn man sich relevante Themen sucht, über die man kommunizieren will, dann werden das eigentlich immer stärker Technologie-Innovationsthemen. jedes Unternehmen sagt eigentlich heute, wir werden vom, keine Ahnung was, zum Technologieunternehmen. Und das muss ja die Unternehmenskommunikation belegen. Und wenn ich dafür Beispiele suche, dann muss ich mich eigentlich mit meinen IT-Leuten, mit meinen Technologieleuten, Ingenieuren auf Augenhöhe unterhalten können. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass unsere Arbeit als Kommunikator deutlich technologischer werden sollte. Mal abgesehen davon, dass man Planungssoftware braucht, das ist auch klar. Aber man muss heute besser sein in Themen wie Fotos schießen, Videos schießen, vielleicht auch mal irgendwas zusammenschneiden, Instagram-Stories bauen. Also da muss ich eine ganze Menge von Tools heute auch beherrschen, die ich nicht mehr einfach so wegdelegieren kann. Und deswegen ist es ziemlich wichtig, sich auch stärker mit Technologie auseinanderzusetzen.
Mhm. Ich habe neulich einen schönen Vortrag von dem Oliver Plauschinap von der Laumedia zugehört, der sagt, wir brauchen Datenanalysten, weil das die Medienbeobachtung eben mit einer Einzelbeobachtung nicht mehr funktioniert. Und solange wir die Situation haben, dass für die meisten Menschen Excel immer noch in Spalten und Zeilen und nicht in Pivot und Datenauswertung funktioniert, wird's anstrengend. Fotos schießen, Video machen. Wie wichtig ist Video? Ist Video überschätzt? Also das darfst du auch hier auf dem Videokanal sagen. Ich sehe, dass Video viel im Engagement-Bereich tut, überhaupt nichts im Bereich Reichweite tut. Zumindest ist auch das einhellige Meinung auf LinkedIn. Wie wichtig ist Video?
Ich finde es wie mit allen Formaten eigentlich wichtig, sich damit mal auseinanderzusetzen. Das heißt, ich bin jetzt auch kein absoluter Videoprofi, aber habe zum Beispiel mal eins der neu während Corona angebotenen Webinare vom Richard Gutier belegt zum Thema, wie kann ich eigentlich als Journalist mobil arbeiten, weil wenn ich weiß, wie der Journalist das mobil kann oder der Blogger oder was weiß ich, dann kann ich das natürlich auch besser. Für mich kommt es immer noch natürlich, das ist auch so eine Binse eigentlich, aber natürlich mehr auf den Inhalt an als auf den Verbreitungsweg. Also wenn ich auf dem LinkedIn bin, dann kann ein Artikel genauso gut sein wie ein Video. Das hängt dann mehr davon ab, was ich darstellen möchte. Ich glaube, als User im Feed ist es halt ganz schön und auch mal angenehm, sich Videos anzugucken. Insofern plädiere ich eigentlich immer für eine bunte Mischung aller möglichen Formate. Da sehe ich Video nicht besser oder schlechter. Was sich verbessert hat in den letzten Jahren im Bereich Video, und das finde ich ganz gut, ist, dass das nicht mehr so ewig dauert. Also vor ein paar Jahren noch hat man eine TV-Produktion engagiert und die haben das auch super gemacht, aber das Video war halt sehr spät erst fertig. Und das Thema Echtzeit ist natürlich im Bereich sozialer Medien extrem wichtig. Insofern muss das einfach schnell gehen.
Ich habe vor 3 Monaten einen Blog auf LinkedIn geschrieben. Kein Mensch braucht mehr nervige Image-Videos. Ich habe einige Follower verloren durch diesen Blog, aber da stehe ich zu. Wir müssen heute gucken, die Me, Myself and I Videos mit cinematografischen Zeitlupenstudien, die brauchen wir nicht mehr. Wir müssen den Inhalt finden, der ins Bild passt. Ich glaube, das ist auch das, was vielen inhaltlich bei Video noch schwerfällt. Also wenn ich mit Unternehmen über Video spreche, dann habe ich natürlich die Informationen, wir müssen das Format lernen, wir müssen die Technologie lernen, wir müssen die neuen Regeln für die Distributionskanäle lernen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass auch die inhaltliche Erstellung eine ganz andere ist, ob ich einen Pressetext schreibe oder ein Drehbuch für einen 3-Minuten-Clip schreibe. Wie weit sind die Unternehmen da? Nimmst du wahr, dass das heute in den Unternehmen schon, mit denen du sprichst, angekommen ist? Also dass Video wirklich auch ein inhaltliches Fundament braucht?
Ich denke auch, also das sind wirklich so Themen, wo ich denke, dass sich so im letzten anderthalb Jahren noch mal eine Menge getan hat in die Richtung, dass es zumindest bei den modernen Kommunikatoren, wenn ich es mal so nenne, in Anführungszeichen, Common Sense ist, dass man andere Videos braucht als bislang. Ich meine, es nutzen ja auch alle Kommunikatoren privat Instagram, sehen Instagram-Stories, sehen, wie das aufgebaut ist, wie man da Dramaturgie macht, sieht man auch an den Influencern und Leuten, denen man selber folgt. Und genauso funktioniert auch modernes Video. Und ich sehe mittlerweile, dass viele Kommunikationsabteilungen auch selber eben Video-Know-how aufbauen. Häufig eben auch mit dem Smartphone gedreht, relativ easy zusammengeschnitten, nicht total High-End-Qualität, aber dafür einfach schön anzugucken und ja, einfach auch im Sinne von ausprobieren, dass man eben nicht wie früher an diesen Image-Videos, die du sagst, monatelang rumproduziert und die sich dann niemand mehr anguckt, sondern dass es eben schnell geht und Spaß macht und man auch lernen kann, was die Leute interessiert.
Mhm. Mhm. Ich glaube auch, wir brauchen die Inhalte in Videos und das sieht man ja auch auf YouTube, auch wenn man nicht nur die klassischen Schminktipp-Kanäle sich anguckt. Auf YouTube funktionieren die Videos, die eine Wiedererkennung haben und wirklich Inhalte haben. Ja, und das wird vor lauter, ich habe Angst vor der Technik oder auch das andere Extrem, ich bin verliebt in die Technik, wird das leider manchmal so ein bisschen hinten rausgenommen. Die Zeit läuft immer rasend schnell, sobald die Kamera an ist. Wohin geht die Reise mit Heldenmut?
Ja, also es wird auf jeden Fall natürlich eine Heldenreise, um im Storytelling-Jargon zu bleiben. Das, was mir wichtig ist und das, was ich auch weitermachen möchte, ist eigentlich Unternehmen anhand von spannenden Personen vor allem eben in die Öffentlichkeit zu tragen. Und ich glaube, dass das Thema wichtiger wird. Ich sehe auch, dass da ein großer Andrang ist. Insofern hoffe ich, dass wir natürlich auch noch ein Stück wachsen. Aktuell arbeite ich mal hier und da mit verschiedenen Freelancern und Co. zusammen. Und arbeite natürlich auch dran, dass das größer wird, wächst und bin da auch ganz optimistisch.
Heldenmut hat noch, ich bin gar nicht so Freund von Claims, aber deine Claims haben wirklich für mich irgendwie eine magnetische Wirkung. Ihr macht aus Helden Stars oder so etwas. Wie heißt der?
Ja, ich glaube, da steht irgendwie im Text.
Aus Talenten,
nicht aus Helden. Aus Talenten machen wir Stars, ja, genau. Da geht's einfach eben darum, dass ich glaube, mit der passenden Geschichte wird aus Unternehmen, wird aus Personen, normalen Mitarbeitern, werden da Botschafter für eine tolle Geschichte, für die interessant sind, die Fans gewinnen und die dann eben auch begeisterte Anhänger eines Unternehmens generieren. Und das ist so ein bisschen das, was ich glaube, was mit Heldenmut auch möglich ist und was wir auch machen für unsere Kunden.
Okay. Seht ihr euch mehr als Beratungsdienstleister gegenüber euren Kunden oder seid ihr eher im Bereich Content-Produktion zu Hause? Wo ist da so die Abgrenzung? Ich glaube, das ist so eine Schere, die sich gerade in der Agenturwelt ergibt.
Ich glaube, dass das sehr eng miteinander zusammenhängt. Also das Finden von einer Geschichte hat auch damit zu tun, sie aufs Blatt Papier zu bringen. Das sieht man immer, ich habe auch in meiner früheren Zeit häufiger mal Reden geschrieben und solange man die noch in Stichpunkten hat, merkt man gar nicht, wo es hakt inhaltlich. Und erst wenn man es mal runtergeschrieben hat, dann merkt man sehr stark, ob das funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Das heißt, ich nutze häufig LinkedIn-Artikel und Co., wenn man daran zusammenarbeitet, auch um die Geschichte festzuzurren. Und ich glaube, dass das ein wichtiges Element ist und dass das einfach zusammengehört. Ich denke, dass das Auseinanderfallen von Beratung und wirklicher PR-Arbeit kein Modell für die Zukunft ist. Ich glaube, PRler müssen ihr Handwerkszeug verstehen und müssen auch immer mit Journalisten Meinungsbildnern sprechen, sich immer ins Getümmel stürzen. Nur beraten kann man dazu nicht, beziehungsweise kann man dazu nicht mehr beraten als jeder andere Unternehmensberater auch. Also da braucht man ein wirkliches Know-how und muss das auch wirklich auf die Straße bringen können.
Da kommen wir beide nochmal drauf zurück. Ich habe jetzt ganz viele Fragen im Kopf, die hergehen und sagen, ist das wirklich so, ist das auch von dem Skillset der Agentur so? Wenn ich mir alleine anschaue, wie viele Agenturen sich vor 5, 6 Jahren Social Media Agentur genannt haben, das steht ja diametral zu dem, was das Unternehmen heute in einer Coaching-Funktion braucht. Wir brauchen ja heute die Agentur, die hergeht und sagt genau die Dinge, die du gerade besprochen hast. Wie kann ich interne Kommunikation, externe Kommunikation, Orchestrierung von Kanälen zusammenbringen? Und dann braucht es eben nicht die Social Media Agentur. Also ich glaube, ich habe viele Fragen im Kopf, aber ich komme auf dich zu.
Ja, ich glaube, dass das, wenn ich das noch dazu sagen darf.
Ja, sehr gerne, klar.
dann ist es tatsächlich so, dass das, also dass ich auch Spezialisten für bestimmte Bereiche brauche, aber der es führt, sollte auch eines der Gewerke selber verstehen. Mindestens eines.
Mhm. Schöner Schlusssatz, Christian. Vielen Dank für deine Zeit.